Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, der wieder einmal einem Jahresregenten gewidmet ist. Einem, von dem man heuer noch gar nicht so viel gehört hat, weil Johann Strauss irgendwie alles überstrahlt. Johann Strauss, der kommt heute auch noch dran, aber es geht doch um einen ganz anderen Komponisten und Geiger, nämlich um den am 2. Februar 1875 geborenen Fritz Kreisler. Fritz Kreisler, so kennen und lieben wir ihn, einen Komponisten von wienerischen Salonstücken par excellence, die bis heute zu den Lieblingszugabestücken großer Geiger gehören. Fritz Kreisler, er ist am 2. Februar 1875 als zweites Kind von 5 Kindern in die Arztfamilie aus Galizien geboren worden. Samuel Kreisler war der Vater, aus seiner Heimat nach Wien übersiedelt, und hochmusikalisch in der ganzen Familie wurde Musik gemacht. Und in dieses Myzel ist der kleine Friedrich also hineingeboren worden, und schon im Jahr 1879, also mit 4, kriegt er vom Papa den ersten Violinunterricht. Noten kann er schon lesen, die Schreibschrift beherrscht er noch nicht. Aber er ist ein Wunderkind, das spricht sich bald herum, und er kommt im Alter von 7 Jahren als einer der jüngsten Studenten aller Zeiten ans Wiener Konservatorium. Dort wird er unterrichtet, unter anderem von Anton Bruckner, der damals, weiß Gott, noch nicht wirklich anerkannt ist als Symphoniker, und zu Josef Helmesberger Junior, also in philharmonische Gefilde, wenn man so will. Helmesberger ist damals Direktor des Konservatoriums. Und Kreisler selbst wird sich erinnern, dass er damals zum Teil die Debütkonzerte bedeutender Solisten miterlebt hat, darunter jenes von Anton Rubinstein, des großen russischen Pianisten, und wie die Konzerte des alten Helmesberger, Josef Helmesberger, dem Älteren, waren genau diese Konzerte absolut prägend für den jungen Mann. Er hat selbst einmal bekannt, Helmesberger und Rubinstein spielen zu hören, das hat für mich mehr bedeutet als 5 Jahre Unterricht. Kreisler war gerade einmal 8 Jahre alt, als er seine ersten öffentlichen Konzerte geben durfte. Fürs Abschlussdiplom am Konservatorium hat er die Goldmedaille erhalten, und 1885 ist er nach Paris gegangen, um dort weiter zu studieren, unter anderem beim Coppelia-Komponisten Leo Delibes. Auch dort ist er eine Sensation. In Paris verleiht man ihm ebenfalls den ersten Preis beim Abschlussdiplom. Er kehrt also schon als kleine Berühmtheit nach Wien zurück. Aber nix da, sagt der Herr Papa, du lernst was Ordentliches, du musst ja mal die Gymnasialausbildung abschließen mit der Matura und dann etwas Ordentliches studieren, nämlich Medizin. Das hat nicht wahnsinnig lange gedauert. Der große Chirurg Theodor Billroth, ein Freund von Johannes Brahms, hat die Begabung, die musikalische Begabung des jungen Fritz Kreisler erkannt und hat gesagt, bitte widmen Sie sich professionell der Musik. Gottlob. In der Saison 1888-89 durfte der junge Fritz Kreisler auf USA-Tournee gehen. Eine kleine Sensation auch das. Er musizierte an der Seite des großen und weltberühmten Pianisten Moritz Rosenthal, der natürlich den Löwenanteil der Gage kassiert hat, aber der kleine Fritz, umjubelt vom Publikum, hat immerhin $50 pro Konzert bekommen. Mit Rosenthal hat Kreisler übrigens einen Mann aus nächster Nähe kennengelernt, der virtuos, wie später er selbst, zwischen der sogenannten ernsten und der sogenannten unterhaltenden Musik hin und her balancieren konnte. Zu den beliebtesten Stücken von Rosenthal, der er auch komponiert hat, gehörten seine Arrangements von Wiener Walzern. Die hat er dann selbst mit einer singulären Eleganz und schwebenden Leichtigkeit musiziert. Genau das, was dann für Fritz Kreislers Geigenspiel charakteristisch werden sollte, hat ihm Rosenthal sozusagen auf dem Klavier vorgemacht. Höchste pianistische Virtuosität im Dienste eines subtilen Klangerlebnisses. Moritz Rosenthals Karneval de Vienne. Diese Art von Musik und Virtuosität im Dienste der Leichtigkeit, sie sollte prägend für Fritz Kreisler werden. Aber zunächst einmal, der Papa, wie gesagt, Samuel Kreisler, hat befohlen, du gehst ans Gymnasium und studierst etwas Ordentliches. Das Medizinstudium auf Empfehlung von Billroth, wie gesagt, abgebrochen, aber mit der Musik hat es noch nicht gleich geklappt. Das Probespiel bei den Wiener Philharmonikern, also genau genommen im Wiener Hofopernorchester, das hat nicht geklappt. Die Musiker haben ihn abgelehnt. Aber als Solist weiß Fritz Kreisler schon, was er kann. Er will hoch hinaus, er schreibt zum Beispiel Kadenzen für die großen Violinkonzerte, allein drei für das Beethoven-Violinkonzert, drei Kadenzen, die bis heute bei den großen Virtuosen hoch im Kurs stehen. Kaum eine Aufführung des Beethoven-Konzerts, bei der nicht Kreislers Kadenzen benutzt werden. Er selbst hat 1926 die erste Aufnahme des Beethoven-Konzerts gemacht, unter dem großartigen Leo Blech in Berlin. Und da kann man das Faszinosum Kreisler ganz gut nachempfinden. Allen technischen Unbilden der alten Aufnahme zum Trotz. Thank you. So klang es also, das Faszinosum Fritz Kreisler. Bei Klassikern und nicht nur bei Akazistückeln, wie man in Wien sagt, sondern auch bei großen, zusammenhängenden, formalen Bögen. Da war Kreisler zu Hause. Er wusste, wie sich eine Melodie entwickeln kann, wie innerhalb, inmitten der melodischen Phrasen die Übergänge zu gestalten waren, wie dynamisch geschmeidig sich musikalische Phrasen zu entwickeln hatten. Der Musikwissenschaftler Marc Pancherl, ältere Musikfreunde kennen ihn noch dank seines ersten Verzeichnisses der Werke von Antonio Vivaldi, das längst nicht mehr in Gebrauch ist. Pancherl also hat genau in der Zeit, wo unsere Aufnahme des Beethoven-Konzerts entstanden ist, also Mitte der 20er Jahre, seine erste Begegnung mit dem virtuosen Kreisler beschrieben. Da stand er endlich vor mir, schrieb Pancherl. Trotz seiner nicht übermäßig großen Gestalt wirkte er wie ein Koloss von riesenhafter Kraft. Ein breiter Torso, ein athletischer Hals, dichtes, bürstenartig nach oben gekämmtes Haar über ziemlich markanten Zügen. Während des Orchestervorspiels stand er in Achtungsstellung, die Arme dicht am Körper. Mit dem Zeigefinger der linken Hand hielt er die Schnecke seiner fast bis zum Boden hängenden Geige. Im letzten Moment vor dem Einsatz hob er sie mit einer gewissen Koketterie hoch und klemmte sie mit einer blitzschnellen Bewegung zwischen Kinn und Schlüsselbein. Kreisler spielte mit einem Bogen, der fast bis zum Springen festgespannt war. Trotzdem gelang es ihm, den Ton fast unbegrenzt zu halten und auch im weichsten Pianissimo ausklingen zu lassen. Die erhöhte Bogenspannung ermöglichte ihm eine Eindringlichkeit, einen Nachdruck der Akzentuierung, wie er jedem gewöhnlichen Geiger unerreichbar bleibt. Schöner und auch fachmännischer ist das Spiel Fritz Kreislers selten beschrieben worden. Wir haben es eben gehört, Lockerheit, Geschmeidigkeit, ein souveräner Umgang mit sanften Tempomodifikationen. Die Musik fließt bei Kreisler ganz natürlich. Kein Metronom, um in einem höheren, einem musikalischen Sinn intakt zu bleiben. Leo Blech übrigens, der war ein exzellenter Dirigent, wie man da hören kann. Wir haben seinen Namen so gut wie vergessen. Er bringt das Orchester dazu, zuzuhören und ganz harmonisch mit dem Solisten mitzugehen. Die Kunst, so miteinander Musik zu machen, die ist längst vollkommen verloren gegangen. Ganz abgesehen von der klanglichen und dynamischen Differenzierungskunst, die auch bei raschen Tempi bei Kreisler immer vollkommen gelang, zumindest in seiner Glanzzeit. Der erste Satz des Beethoven-Konzerts ist in seiner Aufnahme mit Leo Blech um gute 4 oder fast 5 Minuten kürzer als im Schnitt bei allen späteren Violinvirtuosen. Und trotzdem, keine einzige Nuance klingt da verschliffen oder verhetzt. Legendär, auch der wienerische Charme, den Kreisler bei aller technischer Brillanz immer versprüht hat. Wobei die Schallplattenaufnahmen natürlich nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller Zeitgenossen immer nur einen kleinen Bruchteil des wahren Faszinosums von Kreisler festhalten konnten. Für uns bieten sie natürlich immer noch die Gelegenheit, ins Staunen zu geraten und die technischen Mängel der uralten Aufnahmen und das Rauschen und Knistern und Knacken, das vergisst man angesichts der musikalischen Brillanz eigentlich sehr schnell. Hören wir mal den Schluss von Mozarts D-Dur-Konzert, Kapitelverzeichnis 218, das Kreisler mit dem englischen Dirigenten Malcolm Sargent und mit London Philharmonic im Jahr 1939 aufgenommen hat. Da war der Virtuose längst nicht mehr ganz auf der Höhe seiner jungen Jahre. Und doch, das ist Klassiker-Interpretation vom Feinsten. Thank you. So hat der wienerischste aller Geiger, also Mozart, gespielt. Gewachsen auf einer langen und großen Spieltradition in seiner Geburtsstadt. Als der Bewahrer der wienerischen Tradition, und jetzt springen wir wieder um Jahrzehnte zurück, wie gesagt, die Aufnahme war 1939 entstanden, als der Bewahrer also, hat sich Fritz Kreisler nicht nur als Interpret gesehen, auch komponierend. Erste Stücke, die er historisierend herausgebracht hat, die hat er unter falschem Namen veröffentlicht. Er ist nämlich draufgekommen, dass wenn er eigene Kompositionen präsentiert hat, das Publikum immer ein bisschen reserviert geblieben ist. Wenn er sie aber unter falschem Namen aufs Programm gesetzt hat, dann waren die Leute, weil sie unvoreingenommen zugehört haben, meistens begeistert. Als Zugaben hat er diese Stücklein bereits auf seinen ersten weltweiten Tourneen präsentiert. Zunächst einmal ging es nach Griechenland, in die Türkei, nach Russland und natürlich in allen wesentlichen Städten der Donaumonarchie. Da war Fritz Kreisler bald auf den Podien zu Hause. Und nach seiner triumphalen Rückkehr von der ersten dieser großen Reisen, da hat er dann doch mit den Philharmonikern, die ihn als Geiger ja abgelehnt hatten, musiziert. Allerdings stand er dann schon berühmt geworden als Solist mit dem Orchester im Musikverein auf dem Podium. Und Hans Richter, damalige Hauptdirigent der Philharmoniker, hat dirigiert. Das war am 23. Jänner 1898. Eine wienerische Legende war er dann schon. Eben nicht als Philharmoniker, sondern als Solist. Die Weltkarriere, die hatte längst begonnen. Am 1. Dezember 1899 kam es zum ersten Auftritt in der Berliner Philharmonie, auch dort unter dem Chefdirigenten der Philharmoniker Arthur Nikisch. Und Tourneen gab es dann am laufenden Band. 1902 hat Kreisler Harriet Lease geheiratet, die Tochter eines New Yorker Tabakgroßhändlers. Sie wurde von Freunden und Bekannten etwas reserviert beäugt. Sie dürfte eine ziemlich, wie wir in Wien sagen, handdicke Person gewesen sein. Ein bisschen so vielleicht wie Pauline Strauß, die Frau von Richard Strauss. Aber wie Strauss hat auch Kreisler eine solche Ehefrau gebraucht und er hat sie wirklich geliebt. Immerhin hat er ja über 250 Konzerte jede Saison absolviert und Harriet hat ihm alles, was ihm nicht gepasst hat, vom Leibe gehalten. Wie gesagt, es gab dann die ersten Kompositionen in historischen Stilen. Zunächst hat er behauptet, das seien alte Manuskripte, die er in irgendwelchen Klosterbibliotheken gefunden hat. Und es ist interessant, dass er viel später in einem Interview mit dem New Yorker Kritiker Olin Downs zugegeben hat, die Stücke waren alle von ihm. Schon die Erstausgaben, wo Kreisler noch gar nicht als Komponist, sondern nur als Herausgeber genannt wurde, haben sich auch blendend verkauft. Die Stücklein waren bestens geeignet, es haben alle nur um die 4-5 Minuten gedauert, um eine Seite einer Schellackplatte zu füllen. Schon 1910 hat Kreisler einen Exklusivvertrag mit der Plattenfirma Victor in London geschlossen und unzählige Aufnahmen gemacht. Mit wienerischem Schmäh, und der hat nie schöner geklungen als bei Fritz Kreisler. Thank you. Suisse Noir, eines der berühmten Akazie-Stückerl von Fritz Kreisler, bis heute eine beliebte Zugabe. Und wie versprochen, das Knistern und Knacken und Rauschen, an das gewöhnt man sich schnell, wenn man einem solchen Geiger beim Musizieren lauscht. Betörender kann man nicht Violine spielen. Kreislers einzigartiger Ton erzielt auch durch ein raffiniertes Vibratospiel und sein kultivierter musikalischer Ausdruck, die haben nicht nur die Geigerkollegen nervös gemacht und auch bewundernd. Ein straff gespannter Bogen, das haben wir schon bei Pincherle gehört. Und auch irgendwie mitgespielt dürfte die Tatsache haben, dass Kreisler nie den gesamten Bogen verwendet hat, sondern eigentlich nur dessen Mitte benutzt. Und das hat er auch mit wienerischem Schmäh kommentiert. Für das Spiel bis an die Spitze des Bogens ist mein Arm zu kurz und ganz unten bekomme ich Platzangst. Man hat ihm einfach nicht böse sein können. Gute und enge Kontakte haben sich zu Komponisten und Interpretenkollegen seiner Generation ergeben. 1910 hat er zum Beispiel dem großen Geiger und Komponisten Eugène Ysaÿe seine Scherzo-Caprice gewidmet und 1912 hat er ein Klaviertrio mit fabelhaften Partnern gebildet, dem Pianisten Harold Bauer und dem jungen, aber schon legendären Pablo Casals. Aber die musikalischen Triumphe haben nicht lang gewährt. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Kreisler und seine Frau als Rotkreuz-Krankenschwester, sie kamen an die Front, und zwar an die Ostfront. Dort ist Kreisler verwundet worden, Gott sei Dank, möchte man sagen, denn das hat ihn vor Schlimmerem bewahrt. Er durfte heim und begann dort mit Wohltätigkeitsveranstaltungen, Benefizkonzerten, Sammlungen für die österreichischen Kriegswaisen und Witwen. Karitativ tätig geworden ist Fritz Kreisler dann von seiner neuen Heimat aus den USA. Dort hat er dann aber nach Kriegseintritt der Amerikaner nicht mehr konzertieren dürfen. Dafür hat er komponiert, und zwar seine erste Operette, Apfelblüten, die in New York nach Kriegsende 1919 uraufgeführt worden ist. Und schon sein erster Auftritt nach dem Krieg in der Carnegie Hall von New York, der galt einem Benefizkonzert für hungernde Kinder in seiner Heimatstadt Wien. Kreisler hat wieder reisen dürfen, hat Tourneen gemacht, Ferner Osten, Japan, Korea, China standen auf dem Programm. Und 1921 hat er sein triumphales Comeback in London gefeiert. 1924 dann in Paris. Und so gut wie jeder Auftritt in Deutschland oder Österreich in jenen Zeiten, die galten karitativen Zwecken. Die österreichische Regierung wollte Fritz Kreisler dann sogar zum Botschafter in den USA machen. Aber die Gewitterwolken, die sind schon über Europa geschwebt. Kreisler hat eines seiner wenigen groß angelegten viersätzigen Werke nach klassischem Muster komponiert, das Streichquartett in A-Moll. Und diesem Quartett kann man die Zeitläufte auch anhören. Das ist doppelbödige Musik, durchaus wienerischen Charakters über weite Strecken, aber es mischen sich auch immer wieder bedrohliche Klänge rein und ein melancholisch versöhnlicher Schluss. In diesem Finale kommen alle diese Stimmungen zusammen. Kreisler selbst hat es mit Solisten wie William Primrose und Laurie Kennedy im Jahr 1935 aufgenommen. Thank you. Der Schluss des Streichquartetts von Fritz Kreisler, eine Aufnahme aus dem Jahr 1935. Da war dieser Mann schon seit Jahrzehnten einer der bestbezahlten Musiker seiner Generation. Karl Flesch, Geigerkollege und um 2 Jahre älter, aus Ungarn gebürtig, aber im selben wienerischen Humus groß geworden, er hat uns überliefert, wie der Kollege und Freund zu einem der reichsten Musiker der Welt werden konnte. Wenn man Tantiemen und Konzerteinnahmen zusammenrechnete, so meinte Flesch, dann würde ein Betrag von $175.000 jährlich herauskommen. Das ist wirklich ganz schön. Umgerechnet in die Kaufkraft von heute wären das etwa 8 Millionen Euro pro Saison. In den 20er Jahren ist Fritz Kreisler dann nach Berlin übersiedelt, hat eine luxuriöse Villa dort bewohnt und ist immer Wien verbunden geblieben. Für die Studenten der Wiener Musikakademie hat er einen Fritz-Kreisler-Preis gestiftet und 1932 kam im Theater an der Wien seine zweite Operette heraus, Sissi, die Geschichte der Kaiserin Elisabeth, durchaus operettenhaft, sagen wir ruhig, verkitscht, aber theatralisch ungeheuer wirkungsvoll. Paula Wessely und Hans Jahrey waren Sissi und Franz Josef und eigentlich hat diese Sissi-Operette von Kreisler die Grundlage für die legendären Sissi-Filme mit Romy Schneider dann in den späten 50er Jahren gebildet. Aber da konnte man sich dann im Nachkriegsösterreich nicht über die Tantiemenfrage einigen und Ernst Marischka hat dann die Handlung ein bisschen umgeschrieben und auf die Musik von Kreisler verzichtet. Für die Operette hat Kreisler einige seiner populärsten Violinstücke als Grundlage für hinreißende Lieder verwendet.
Cheers!
Elisabeth Schumann war das. Wir haben die Musik schon gehört und jetzt hat sie sich für Sissi in ein Operettenlied verwandelt. So schön das klang, so harmlos das klang. Die Gewitterwolken, wie gesagt, die waren schon über Europa zu sehen. 1933 kam Hitler in Deutschland an die Macht. Kreisler konnte ungehindert in Berlin leben, denn er war ja österreichischer Staatsbürger. Und er hat auch versucht, der Diskriminierung jüdischer Kollegen entgegenzuwirken. 1935 machte ihn die Stadt Wien zum Ehrenbürger, aber es war des Bleibens des Künstlers in Europa nicht mehr lange. 1939 war er französischer Ehrenbürger, hat Berlin verlassen und ist zum zweiten Mal in die USA gegangen. New York wurde nun endgültig seine zweite Heimatstadt. Die Karriere ist langsam zu Ende gegangen, gebremst auch 1941 durch einen Unfall. Kreisler wurde von einem Lastwagen niedergefahren und schwer verletzt. 1943 entstand dann die letzte Komposition und wiederum ist sie wienerisch konnotiert, obwohl er gerade die US-Staatsbürgerschaft bekommen hatte. Seine wienerischen Wurzeln konnte und wollte er nie verleugnen. Der Wiener Walzer ist ihm im Blut gelegen. Und das war es ja auch, was sein Publikum immer wieder von ihm hören wollte. Ausschnitt aus der letzten wienerischen Fantasie, die Fritz Kreisler komponiert und auch aufgenommen hat. 1945 spielt er zum 70. Geburtstag noch einmal in der Carnegie Hall, und zwar das Violinkonzert von Sibelius. Und nach Ende des Krieges schickt er bis zu seinem Tod immer wieder großzügige Hilfssendungen für Wien und Berlin aus den USA. 1949 lässt er seine berühmte Bibliothek versteigern, inklusive aller Handschriften und frühen Drucke und Erstausgaben, die sie enthalten hat. 1,5 Millionen Euro nach heutiger Rechnung sind dabei herausgekommen und einem New Yorker Spital zugekommen. 1952 macht er noch eine Schenkung, sein gesamter musikalischer Nachlass, Alle Autographen, die er besessen hat, hat er in die Library of Congress gegeben. Unter anderem das Violinkonzert von Johannes Brahms und seine Lieblingsgeige, eine Guarneri von 1733. Fritz Kreisler noch einmal mit dem Brahms-Violinkonzert. Das Manuskript, wie gesagt, das er besessen hat, hat er der Library of Congress vermacht. 1962, am 29. Jänner, ist Fritz Kreisler in New York verstorben. Zum Abschluss noch einmal eine seiner Kompositionen. Nicht gespielt von ihm, auch nicht gespielt von einem anderen Geiger, sondern von einem Komponisten und Pianistenfreund, Sergei Rachmaninow, mit dem er zu Zeiten gern musiziert und sogar Aufnahmen gemacht hat. Rachmaninow hat zwei der berühmtesten Kreisler-Walzer, Liebesleid und Liebesfreud, arrangiert und selbst mit Lust gespielt, wie man gleich hören kann. Die Musik von Kreisler lebt jedenfalls weiter. Thank you. Sergei Rachmaninow spielt Fritz Kreisler. Das war unser Podcast zum 150. Geburtstag des großen Wiener Komponisten und Geigers. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.